Guten Tag zusammen zur 111. Ausgabe des Payment und Banking Podcast. Das ist ein Prost in die Runde, Jochen, ne?
Nö, kein Prost.
Ach komm, 111 ist ein totales Prost.
Achso, du meinst deswegen?
Also, ja, 111 auf jeden Fall.
Nee, aber ich glaube, du dachtest, weil ich schon etwas Alkohol getrunken habe heute im Laufe des Tages, aber das ist schon alles verarbeitet.
Sondern weil wir eine Schnapszahl haben.
Achso, okay.
Wir präsentieren also die Schnapszahl-Podcast-Folge, oder andersrum. Präsentiert wird es wiederum von Temenos, Banking-Software-Anbieter. Aus UK, glaube ich, ne?
Jochen? Nee, richtig? Aus der Schweiz. Das ist eine Schweizer Firma.
Aus der Schweiz. Okay. Und B&S PayOne. Die Kollegen aus Kiel, Frankfurt, haben sie sonst noch eine Location? Ich glaube, mittlerweile Berlin, ne? Also Payment Service Provider, die uns ja auch schon eine ganze Zeit lang begleiten. Jochen, wir haben heute einen Gast. Auch über den, wie bei Tom Dubb letztens, haben wir auch schon länger nachgedacht, dass wir ihn mal einladen. Und Markus, wir hatten ja auch schon mal eine Runde, die wir geplant hatten. Klappte dann irgendwie nicht. Also, Markus Börner von OptioPay. Markus, ja. Stell dich mal kurz vor. Wer bist du?
Ja, freut mich ganz besonders, natürlich beim 111. dabei zu sein, bei der schönen Schnapszahl. Kurz ein paar Worte zu mir. Also, Markus Börner, ich bin Gründer und Geschäftsführer von OptioPay. Ich habe in der Vergangenheit eigentlich immer im Internet und im E-Business meine Kraft eingesetzt. Ich habe 2004 die Firma Rebuy gegründet und war von der Firma auch eben 10 Jahre lang Gründer und Geschäftsführer und habe bis 2014 dort einen E-Commerce-Player aufgebaut, der Ware ankauft und relativ viele Auszahlungen hat, weil eben Kunden uns die Ware verkaufen, um Geld dafür zu erhalten. Und das baut auch so ein bisschen gleich auf OptioPay auf. Und parallel dazu habe ich immer auch Business Angel Investments gemacht. Ich habe etwas mehr als 30 Investments gemacht. Da war natürlich naturgemäß auch viel Dinge dabei, die nicht funktioniert haben. So waren an meiner Vita auch immer wieder Themen dran, die einfach nicht geklappt haben. Und ich habe Teams und Ideen und Konzepte scheitern sehen, aber es waren auch ein paar schöne Sachen dabei. Und so zwei Hände voller Unternehmen, die man als etabliert betrachten könnte. Und vor allem in letzter Zeit habe ich eben viel Fintech und Insurtech-Investment gemacht. Und ja, freue mich ganz besonders, heute bei euch im Podcast zu sein und über unsere Erfahrungen und über OptioPay zu sprechen.
Super. Jochen, bist du ein Nutzer von Rebuy? Weißt du, was Rebuy ist? Vielleicht geben wir den Hörern ganz kurz einen Kontext, was es ist, was Markus dort aufgebaut hat über 10 Jahre. Kennst du es?
Ja, ich kenne es, aber ich habe es nie genutzt. Also Rebuy ist letztendlich eine Plattform, wo ich mein gebrauchtes iPhone, meinen gebrauchten Computer, meine gebrauchte Kamera hinschicken kann. Die finden raus und Markus, bitte widersprich mir, falls ich Quatsch erzähle, ist jetzt nicht abgesprochen. Die finden raus, wie das von der Qualität ist und sagen, hör zu, Jochen, für dein iPhone kriegst du noch irgendwie 300 Euro und ich bekomme 300 Euro gutgeschrieben und das war's und ich bin raus. Das habe ich nie gemacht, weil ich es dann doch selbst lieber bei eBay verkauft habe und das im Grunde ein Intermediär zwischen Kunde und eBay, Amazon und Co., wo dann vermutlich die Geräte, und da Markus, bitte sag mal, wo ihr das Zeug da verkauft habt, wo da die Geräte wahrscheinlich dann monetarisiert werden.
Ja, also interessanterweise verkaufen wir den größten Teil der Ware tatsächlich über unsere eigene Marke Rebuy wieder. Aber natürlich werden auch so Marktplätze genutzt, wie eBay und Amazon, aber tatsächlich ist wirklich der allergrößte Teil über die eigene Marke.
Ah, okay. Lustig. Also danke euch beiden. Also ich habe es mal genutzt, allerdings für Bücher. Als ich mal irgendwann so die Bücher aussortiert habe, das war für mich dann der Weg, Rebuy genutzt zu haben. Markus, also das bist du und viele aus dem Fintech-Umfeld kennen dich, viele aus der Community kennen dich mittlerweile halt auch. Insofern bist du bestimmt auch kein völlig Unbekannter. Also vielen Dank erstmal dafür. Ich glaube, wir haben uns vor 2,5 Jahren kennengelernt oder sind es 1,5 Jahre her? Ich würde sagen 2,5, ne?
Ich glaube auch, es sind 2,5.
Bei Buschi, glaube ich, in Frankfurt, in Stuttgart, okay. Ne? Ja. In Stuttgart bei einem Abendessen. Und da hast du mir das erzählt, was ihr vorhattet. Damals war ihr, glaube ich, noch in so einer, ich würde sagen, Gründungsphase. Ne? Es war schon mehr als Idee, aber also mehr als eine Idee, aber es war noch so die Gründungsphase. Und da hast du mir damals die Idee von OptioPay, wie sagst du, ist OptioPay richtig?
OptioPay,
super. OptioPay. Ja. Habe ich erstmal nicht so ganz verstanden und dann hast du mir ein Beispiel gegeben mit einem gestohlenen Fahrrad und einer Versicherungsauszahlung und dann habe ich sofort verstanden. Willst du uns vielleicht einfach nochmal kurz erklären, was OptioPay ist?
Super gerne. Also in erster Linie verstehen wir uns mal als Auszahlungsdienstleister. Das heißt, wir helfen Unternehmen, Auszahlungen und Geld an private Kunden zu bringen. Und da gibt es ganz viele Gründe für: Gehaltszahlungen, Versicherungsauszahlungen, Energieversorger, die Geld zurückerstatten, Retouren, die zurückbezahlt werden, Stornierungen, Zinsauszahlungen. Also im Grunde muss man sich vorstellen, jeden Euro, den wir irgendwie ausgeben, der muss irgendwann mal bei uns ankommen. Und genau das sind unsere Fälle. Und ja, André, du hast ja dieses Fahrradbeispiel eben schon angesprochen. Dann nehme ich das doch einfach mal und erkläre vielleicht in diesem Beispiel, wie das so ungefähr abläuft. Also man stelle sich vor, man hat ein Fahrrad und eine Versicherung dazu, die einen vor Diebstahl schützt und das Fahrrad wurde gestohlen. Dann ist es eben im Idealfall so, dass die Versicherung einem den Schaden ausbezahlt. Wir nehmen jetzt mal als Beispiel 500 Euro. Und genau dann kommen wir im Grunde ins Spiel. Eine Versicherung, die mit uns zusammenarbeitet, beauftragt uns eben diese Auszahlung von 500 Euro abzuwickeln. Und dazu erstellt eine Versicherung bei uns im System einen Auszahlungsauftrag. Und was wir dann eben machen ist, wir kontaktieren im Namen der Versicherung den Zahlungsempfänger und sagen zum Beispiel: Lieber André, es tut uns furchtbar leid, dass dein Fahrrad gestohlen wurde. Natürlich halten wir unser Versprechen als Versicherung und wir bezahlen dich aus. Das heißt, wir bauen wirklich schon eine User Journey für eine solche Versicherung auf, für diesen Auszahlungsfall. Und dann passiert Folgendes: Wir bauen für eine entsprechende Versicherung ein Auszahlungsportal, browserbasiert. Und dort stehen aktuell über 120 Auszahlungsoptionen zur Verfügung. Und diese Auszahlungsoptionen haben eben alle einen Vorteil. Und in der Regel besteht er darin, dass man einen höheren Auszahlungswert erhalten kann. Das heißt, ich kann mich dann auf diesem Auszahlungsportal entscheiden, entweder die 500 Euro zum Beispiel auf mein Bankkonto zu bekommen oder als Alternative 600 Euro, also 100 Euro mehr, bei einem Fahrradhändler zu erhalten. Und wir haben, wie angesprochen, eben über 120 Auszahlungsoptionen. Darunter sind große Marken wie eine Amazon, eine Zalando oder eine Otto. Und alle diese Partner bieten eben einen höheren Auszahlungswert als den Nominalwert, also als die 500 Euro. Und so kann ich als Zahlungsempfänger dort relativ einfach mehr aus meinem Geld machen. Und dieser Mehrwert wird eben von den entsprechenden Händlern, Dienstleistern, Auszahlungsoptionen finanziert, um sich attraktiv zu machen für den Zahlungsempfänger, zum Beispiel André, dass er eben sein Geld dort einsetzt. Und ja, so schaffen wir ein tolles Ökosystem, bestehend aus Firmen, die Geld auszahlen, aus Zahlungsempfängern und aus den Anbietern von Auszahlungsoptionen, um dort für jeden Vorteile zu generieren. Und ja, du als Zahlungsempfänger, André, kannst dich dann entscheiden, 500 Euro aufs Konto, 600 Euro bei einem Fahrradhändler, oder du kannst auch aufsplitten und sagen: Hey, anstatt den 500 nehme ich 300 aufs Bankkonto und die übrigen 200 lasse ich mir irgendwo anders höherwertig auszahlen.
No-Brainer irgendwie, Jochen, ne? Wenn man das so hört.
Ja, eigentlich ein totaler No-Brainer, aber was der Markus da gemacht hat, ist, wenn man das mal von den Kosten und vom Ertragsfaktor anschaut, ein reines Cost-Center-Produkt für das Unternehmen in ein Profit-Center-Produkt zu generieren. Weil bislang war es so, ich muss irgendwie den Mist ausbezahlen und das ist ein Prozess, da sind Kosten verbunden, Buchungsposten für eine Überweisung, vielleicht noch ein Dienstleister, der dazwischen ist und die ganzen Sachen tatsächlich dann auszahlt. Und das wird transferiert in ein Profit-Center, weil natürlich bekommt, und da können wir gleich vielleicht mal über das Geschäftsmodell reden, nicht nur der Kunde ein Goodie, sondern auch das Unternehmen bekommt ein Goodie.
Genau, das hast du eigentlich sehr, sehr gut beschrieben, Jochen. Ich mache das auch mal exemplarisch. Wir schütten für eine große deutsche Airline zum Beispiel Auszahlungen aus, wenn der Koffer verloren geht auf dem Flug. Und die haben vor allem eine Herausforderung, eben überhaupt mal die Empfängerkontodaten zu erheben. Das heißt, dahinter steht ein sehr manueller Prozess, wo der Telefonhörer in die Hand genommen wird. Es wird versucht, den Kunden zu erreichen, eine IBAN über das Telefon zu erheben. Und was wir dort zum Beispiel für so einen Kunden lösen können, ist eben wirklich im Rahmen eines Self-Service dort auch zum Beispiel die Bankverbindung mit zu erheben und dadurch wirklich signifikante Kosten zu sparen. Und den Aspekt, den du auch angesprochen hast, wenn eben ein Kunde sich für eine höherwertige Auszahlungsoption entscheidet, dann kann auch eine Provision fließen. Und dann machen wir wirklich aus dem klassischen Cost-Center ein Profit-Center. Und ganz zentral ist aber, glaube ich, auch der Kundenfokus vieler Unternehmen. Also der Hauptgrund, würde ich fast sagen, ist eigentlich, dass unser Prozess vor allem die Zahlungsempfänger und damit die Kunden glücklicher macht. Aber das Thema Cost-Center in Profit-Center umwandeln ist auch ein sehr, sehr wichtiges. Und vielleicht, um das auch nochmal so ein bisschen systemischer zu erläutern, ich glaube, was ganz zentral ist, wir disruptieren da in einer gewissen Weise schon den Zahlungsverkehr, weil wir eben die Intermediäre rausnehmen. Wir bringen das Geld wirklich direkt von einem Auszahler, zum Beispiel einer Versicherung, an einen Händler, und die Intermediäre, wie jetzt eine PayPal oder ein anderer PSP oder ein Technical PSP, die werden in dieser Wertschöpfung eliminiert und entsprechend verschwinden auch die Kosten.
Mhm. Jochen, siehst du auch so?
Ja, da kann man natürlich auch sagen, wenn ich jetzt PayPal wäre, da kommt neue Intermediäre rein. Da wird ein Intermediär mit dem anderen ausgetauscht. Also, aber ich, prinzipiell bin ich bei ihm. Wir haben da natürlich für diesen Kostenfaktor als für die beteiligten Unternehmen jetzt eine Möglichkeit, das zu transferieren. Und das ist natürlich gerade in Zeiten, wo immer mehr Prozesskostenoptimierung gemacht wird, für viele erstmal ein Türöffner, um sich so eine Idee genauer anzuhören.
Markus, das haben wir gerade schon gesagt, das ist eigentlich ein No-Brainer. Aber trotzdem ist ja die Frage, wie bist du denn eigentlich auf die Idee gekommen? Ich glaube, du hattest vorhin schon angedeutet, dass es wahrscheinlich etwas mit Rebuy und du hast das Wort Auszahlung da vorhin auch schon mal benutzt, zu tun hatte, oder?
Genau. Wir haben ja bei der Rebuy eben sehr viele Auszahlungsprozesse. Das liegt im Grunde im Kern unseres Geschäftsmodells. Kunden verkaufen an uns Ware, um dann eben Geld zu bekommen. Und während meiner Amtszeit bei der Rebuy hatten wir tatsächlich eingeführt, dass wir unseren Zahlungsempfängern eben nicht nur 100 Euro aufs Bankkonto überweisen, sondern als Option auch anbieten, 110 Euro, also 10% mehr, als Rebuy-Einkaufsgutschein zu erhalten. Und wir haben dort eine nicht zu unterschätzende Conversion Rate gehabt, also ein hoher einstelliger Prozentsatz an Take Rate, also an Kunden, die tatsächlich diese alternative Auszahlung als Gutschein akzeptiert haben. Und ja, und da haben wir im Grunde gelernt, dass Menschen anscheinend daran Gefallen finden, ja, wenn sie die Möglichkeit haben zu entscheiden, wie sie ihr Geld bekommen. Und da war eigentlich die Idee für OptioPay geboren, um zu sagen, hey, es gibt doch so viele Auszahlungsgründe, lass uns eine Lösung bauen für all diese Unternehmen, die dort im Grunde ein verstecktes Potenzial haben.
Mhm. Ihr seid momentan mit deinem Team, gegründet habt ihr wann? 2015?
Ende 2014.
Ihr seid in Berlin, ne?
Genau.
Sind das andere Leute, als du vorher brauchtest? Also wenn du jetzt mal auf Rebuy zurückgucktest und jetzt befindest du dich ja plötzlich in so einem Zahlungsverkehrsumfeld, in so einem Banking-Umfeld, ist ja für dich jetzt irgendwie auch ein bisschen neues Thema wahrscheinlich gewesen. Brauchtest du andere Leute im Team oder bist du mit solchen, ich sag mal, E-Commerce-Leuten ganz gut aufgestellt?
Es ist eine sehr bunte Mischung. Also man muss verstehen, OptioPay ist natürlich ein sehr interdisziplinäres Thema. Wir haben zum einen Technologie, die wir bauen. Wir wickeln Operations ab, ja. Also Firmen liefern oder geben ihren Zahlungsverkehr an uns ab, ja? Machen im Grunde ein Business Process Outsourcing. Und gleichzeitig sind wir im Zahlungsverkehr tätig, also auch regulatorische Themen, sei es Datenschutz, sei es die Dinge, die auch die BaFin an Anforderungen hat. Und dann ist das Thema auch ein E-Commerce-Thema, weil wir ja Merchants Liquidität zuspielen und dahingehend auch die Interessen eines Merchants, wie man Kundenakquise macht oder Umsatzakquise macht, verstehen muss. Und das ist dahingehend eben ein sehr interdisziplinäres Thema. Und so sind wir auch eine sehr bunte Mischung. Also wir sind hier mit mehr als der Hälfte eigentlich im Bereich Produkt und Entwicklung vertreten, also Technologie. Und darüber hinaus haben wir eben verschiedenste Experten aus dem Bereich Zahlungsverkehr, E-Commerce, Operations und Vertrieb.
Das heißt, ihr springt dann rein und sagt jetzt zu dieser Airline, hört zu, wir nehmen den kompletten Prozess. Das heißt, wenn der Kunde da irgendwie ein Goodie haben möchte mit einem Zalando-Gutschein, dann gibt es einen Zalando-Gutschein. Und wenn der Kunde einfach nur den Cash-Out haben möchte auf sein Bankkonto wie bisher, dann bekommt er den technisch von euch überwiesen und nicht mehr von der Airline.
Genau. Und wichtiger Punkt ist natürlich technisch. Also wir eröffnen mit unseren Partnern, Auszahlungspartnern zusammen Konten, die auch dem Auszahlungspartner selbst gehören. Ja, also wir halten nie fremdes Geld. Regulatorisch natürlich sehr bedeutend und geben im Grunde an unsere Auszahlungspartner technologisch die Auszahlungswünsche weiter, die er dann selbst von seinen Konten ausführt. Das aber also natürlich in einer automatisierten Lösung.
Ihr seid im Banksprech ein Service-Rechenzentrum.
Richtig.
Das wollte ich gerade fragen. Was seid ihr? Also seid ihr ein reguliertes Institut oder was seid ihr? Also Service-Rechenzentrum, Jochen, dann klär mal die Leute auf, was ein Service-Rechenzentrum ist.
Ja, das ist letztendlich nur ein Dienstleister, der auf das Konto, wie der Markus gerade eben erklärt hat, Zugriff hat und dann technisch die Zahlungen einstellt. Aber am Ende des Tages ist immer noch der Treasurer, der CFO, der Leiter Buchhaltung des Unternehmens, dem das Konto eigentlich gehört, der auf den Knopf drückt und tatsächlich die Zahlung freigibt.
Ganz genau.
Okay, also kein Zahlungsinstitut oder irgendwas, du hältst kein Geld, sondern bist wirklich nur technischer Dienstleister an der Stelle, ja? Also sozusagen aus der regulatorischen Sicht.
Korrekt.
Okay.
Und Markus, was habt ihr denn an Kunden oder Kundensegmenten da jetzt schon, die mit euch zusammenarbeiten? Du hast jetzt Beispiel Airline gesagt, du hast gerade eben das Beispiel des Fahrrads mit der Versicherung genannt. Kannst du da ein bisschen mehr genau sagen, wer eure Kundensegmente sind oder kannst du vielleicht sogar Kundennamen sagen?
Genau, ich kann auch ein paar Kundennamen nennen, nicht alle, aber im Versicherungsbereich zum Beispiel Bavaria Direkt, die Eurowings als Fluggesellschaft. Wir haben Energieversorger, für die wir die Auszahlungen abwickeln. Wir machen tatsächlich auch Gehaltsauszahlungen. Das sind ganz kleine Firmen bis Mittelständler, die mit uns ihre Gehaltsauszahlungen machen. Wir wickeln steuerfreie Sachleistungen ab, also 44 Euro in 60 Euro umwandeln. Das sind Themen, die wir machen können. Wir haben ein Telekommunikationsunternehmen, für die wir Abschlussprämien auszahlen. Wir haben eine Bank, für die wir Kontoeröffnungsprämien auszahlen. Also das Spektrum an Unternehmen, die mit uns zusammenarbeiten können, ist wirklich riesig. Wir haben einen Kunde, für die wickeln wir Reisekostenrückerstattungen ab. Also dahingehend wirklich immer, wenn ein Unternehmen Geld an eine Privatperson überweist, haben wir eine spannende Lösung. Natürlich, jede dieser Industrien hat auch ganz andere Bedürfnisse. Und vielleicht eine, die auch hier in dem Kontext nochmal sehr spannend ist, ist das Thema Banken. Wir haben eben auch für Banken eine Lösung entwickelt, um Auszahlungen höherwertig auszahlen zu lassen. Und was wir da im Grunde machen, wir sagen, liebe Bank, du hast im Moment Herausforderungen, ja, die Niedrigzinsen drücken auf die Marge, was die Einlagen angeht, die Retail-Kunden sind immer weniger zahlungsbereit, um für ein Girokonto Kontoführungsgebühren zu zahlen, geschweige denn für eine Transaktion Geld zu bezahlen. Also, liebe Bank, es macht Sinn, nach neuen Ertragswegen zu suchen, und dieses Angebot von höherwertigen Auszahlungsoptionen erweitert am Ende die Wertschöpfungskette einer Bank Richtung Merchants. Und da nehme ich auch, Jochen, du kennst das sehr gut, das Thema PayPal als Paradebeispiel. Die PayPal hat es natürlich geschafft, ein tolles Ertragsmodell zu finden, indem sie dem Handel eben für ihre Leistung eine Gebühr abnimmt und nicht dem Privatkunden. Und so können wir eben mit OptioPay und diesen Auszahlungsoptionen tatsächlich Banken helfen, das Geld direkt zu Händlern und Merchants zu bringen. Und da eben ein neues Profit-Center aufzubauen, aber auch ganz zentral vor allem Kundenwert schaffen, nämlich aus 100 Euro irgendwie 110 Euro. Und ja.
Okay, also das ist, okay, verstanden. Jochen, du, Frage?
Ja, verstanden. Ich hätte nochmal eine detailliertere Nachfrage zur Technik. Wahrscheinlich seid ihr als Dienstleister dann flexibel und richtet euch nach der Technik eurer Kunden. Also dann baut für eine Versicherung eine andere Schnittstelle als für eine Airline, als für eine Bank. Oder geht vielleicht schon auf bestehende Schnittstellen an drauf, die mit ihren anderen Dienstleistern haben. Also beispielsweise, jetzt gibt ja, wenn du sagst Bank, klassisch diese Modelle, wo ich, wenn ich ein Konto Friend, wie heißt es, Freund, akquiriert Freund-Modell machen. Also wenn ich Kunde der Bank bin und bringe neuen Kunden rein, bekomme ich dann irgendwie eine Zeitschrift oder einen Wasserkocher oder eine Pfanne oder was auch immer. Und da gibt es ja auch schon Dienstleister, und da gibt es, würde ich mal glauben, schon Schnittstellen, die angesprochen werden, und ihr passt euch dann vermutlich an die Schnittstellen der Kunden an, oder habt ihr da komplett neue Schnittstellen auf der Technik geschaffen, wie ihr mit euren Kunden sprecht?
Ja, ganz wichtiger Punkt, Jochen. Also das ist für uns, aber natürlich auch für unsere Kunden, ist die technische Integration immer eine Herausforderung. Und wir versuchen natürlich, dieses Thema so leicht wie möglich zu machen. Rein aus der Kostensicht, aber auch aus der Sicht, dass man möglichst schnell hier solche innovativen Lösungen implementieren kann. Und wir haben verschiedene Lösungen, die auch zum Teil sehr branchenspezifisch sind. Also branchenspezifisch, die Energieversorger arbeiten sehr viel mit SAP. Da gibt es Systemhäuser, die sich auch für diese Branche zum Beispiel spezialisiert haben. Und mit denen zusammen haben wir dann tatsächlich auch, ich sag mal in Anführungszeichen, Plug-and-Play-Solutions entwickelt. Und so, das trifft auch verschiedenste Branchen zu, wo man, sage ich mal, übers ERP-System arbeitet. Dann haben wir natürlich selbst auch Schnittstellen, die ein Kunde selbst ansprechen kann, sei es wirklich eine JSON-basierte API, aber auch rudimentärere Datenverarbeitungsformate, wie jetzt eine CSV-Datei, die man über einen klassischen Server-Austausch eben verarbeitet. Und so haben wir verschiedenste Lösungen erarbeiten müssen, auch für unsere Kunden, um denen die Integration einfach zu machen. Und ja, so funktioniert das technologisch. Vom Grundsatz versuchen wir aber wirklich so wenig Integration wie möglich zu machen. Insbesondere auch Richtung Banken haben wir wirklich Standalone-Lösungen, wo man eigentlich überhaupt keine technische Integration beim ersten Schritt braucht, sondern wir Standalone die Lösung bauen. Da hilft sowas wie PSD2 zum Beispiel.
Okay. Und aber jetzt nochmal ganz kurz technisch, Markus, du musst ja eigentlich immer sozusagen auch in zwei Richtungen, oder? Also das eine ist, dass du natürlich die Gutscheine haben musst oder die Vouchers oder wie nennst du es, die Auszahlungsalternativen.
Lohn oder Gutscheine, ja.
Genau, also Auszahlungsalternativen. Das ist doch wahrscheinlich etwas, was du standardmäßig einfach dran hast, oder? Also da musst du ja eigentlich das sind ja nicht direkt deine Kunden, sondern deine Kunden sind ja eigentlich eher die auf der anderen Seite, die diese Optionen bei sich im Frontend oder in ihren Prozessen drin haben wollen, richtig?
Genau, also wir unterscheiden da quasi in die auszahlenden Unternehmen, also diejenigen, die das Geld versenden. Und da ist es tatsächlich so, dass wir technologisch eben individuell integrieren, das möglichst einfach machen. Und auf der Auszahlungsoptionsseite, André, die du ansprichst, also sei es jetzt ein Gutschein von Zalando, dort haben wir aber natürlich auch mit jedem unserer Auszahlungspartner integriert. Das ist auch ein sehr buntes Feld, was teilweise API-driven ist. Jetzt ein Player wie ein Amazon ist da natürlich sehr professionell aufgestellt. Aber andere arbeiten dort mit einfachen Gutscheincodes, die wir eben systemisch bei uns verarbeiten müssen. Und es geht ja auch so weit, dass wir verstehen uns natürlich nicht nur als Anbieter von Gutscheinen als Auszahlungsoption, sondern wir arbeiten ja auch in Richtung okay, Geld irgendwo bar abholen oder in eine andere Wallet schieben. Und das sind dann natürlich auch sehr technisch getriebene Integrationen. Und das ist auch etwas, was wir eben unseren Auszahlungspartnern mitbringen, dass wir eben dieses Netzwerk angeschlossen haben als Auszahlungsoption und man das nicht selbst machen kann, was fast eigentlich nicht zu bewerkstelligen ist, wenn man das alles selbst machen kann.
Okay, habe ich verstanden. Jochen, für dich auch, klar?
Ja.
Okay. Markus, aber habt ihr Wettbewerb? Also wenn ich mir das angucke, wir haben ja gerade gesagt, No-Brainer, sorry, dass ich noch so ein bisschen nachhake. No-Brainer eigentlich schon. Trotz alledem, als du es mir erklärt hast, war es für mich natürlich auch erstmal schwierig zu verstehen, weil ich es nicht kannte. Also es war für mich wirklich unique. Seid ihr das immer noch?
Ja, also nach unserem Kenntnisstand sind wir das noch. Das ist natürlich auch immer eine graue Sache, wer ist Wettbewerb oder nicht, wie direkt. Vom Grundsatz kennen wir keine andere Firma, die die Mission verfolgt, wie wir diesen Moment einer Auszahlung eben vorteilhaft für alle, die daran involviert sind, auszuschöpfen und dieses Potenzial freizusetzen. Mhm. Es gibt natürlich große Firmen, die Gutscheine anbieten. Es gibt natürlich vor allem, sage ich mal so, im Cross-Border-Payment-Clearing-Firmen, die anderen Firmen helfen, besonders international Auszahlungen abzuwickeln. Aber dieses Verständnis darüber, dass man ein Potenzial hat an diesen Auszahlungen, einen Touchpoint aufbaut und auch eine Customer Experience darum aufbauen kann, ist uns nicht bekannt.
Kennst du jemanden, Jochen?
Ehrlich gesagt, nein. Also ich meine, das ist ja das, warum ich ehrlich gesagt von Tag 1, also ich habe etwas länger gebraucht, das Modell zu verstehen, auch das Pitch Deck damals, was ich gesehen habe, habe ich erstmal nicht verstanden. Und da weiß ich noch, im Spreegold hatten wir damals ein Frühstück und dann sind so die Augen aufgegangen. Also ach du meine Güte, was ist das für ein geiles Geschäftsmodell? Ich finde das ja gerade so interessant, weil es nicht irgendwie eine Copycat von irgendwas ist oder eine Abwandlung von einem Modell, was im Ausland schon irgendwo irgendwie funktionierte, sondern ein Modell, was aus einem Prozessproblem eines anderen Geschäftes heraus dazu geführt hat, dass eine neue Firma gegründet wurde. Und das finde ich ja eigentlich die interessantesten Stories, weil da dann einfach ein neues Geschäftspotenzial, ein neuer Markt auch adressiert wird.
Mhm, absolut. Markus, du.
Ja, also Dankeschön erstmal, das freut uns. Wir sind auch stolz darauf hier im ganzen Team und deswegen freuen wir uns sehr, wenn das auch so wahrgenommen wird. Aber na klar, ich meine, als Unternehmer hat es auch seine Herausforderungen. Man macht am Ende Pioniersarbeit. Wir haben uns dahingehend einfach Wege und Lösungen erarbeiten müssen, die wir uns, sage ich mal, nicht abkupfern konnten. Aber natürlich, das gibt uns auch einen Vorsprung. Wir nehmen das furchtbar ernst, was wir machen und glauben, dass es eigentlich eine gute Sache ist, dass dieses Geschäftsmodell immer mehr bei Auszahlungen Anwendung findet, weil es, wie ihr auch eingangs gesagt habt, eigentlich einfach für alle teilnehmenden Parteien eine Win-Win-Win-Situation ist. Und wir sind hochmotiviert, das auch weiterhin als Vorreiter voranzutreiben.
Jetzt haben wir über das Thema Wettbewerb gerade gesprochen, ein bisschen, was er tut. Und ein Stück weit haben wir auch über die Zielkunden schon gesprochen. Also das heißt, auf der einen Seite hast du diejenigen, die halt die alternativen Payments sozusagen anbieten, also die ganzen Gutscheinanbieter und dergleichen, die du halt auf der einen Seite integrierst. Für die ist es ja wahrscheinlich irgendwie, die musst du wahrscheinlich gar nicht groß überzeugen, ne? Das ist ja deren Ziel, so weit wie möglich ihre ganzen, ihre Auszahlungsvarianten anbieten zu können, oder?
Genau, also wenn ein Händler mit uns zusammenarbeitet, dann steckt da schon eine Überzeugungsarbeit dahinter, aber vom Grundsatz ist es auch für die ein sehr einfacher Case, ja. Also wir liefern am Ende wirklich 100% Performance-basiert Umsatz. Also nicht Klicks, nicht Users, keine Site-Visits, sondern wir induzieren direkt Umsatz in den Handel. Wir liefern Liquidität, man kauft bei uns als Merchant Liquidität ein. Und das natürlich zu 100% durchkalkulierten Kosten. Der Händler weiß, wie viel will er aufschlagen, wie viel muss er an uns zahlen. Das Thema ist halt 100% transparent. Und auf der anderen Seite spart er sich seine Payment Service Provider Kosten. Er muss in dem Sinne kein Marketing mehr ausgeben. Er hat seine Brand an diesem wirklich großartigen Moment platziert, wenn Leute Geld bekommen. Und profitiert natürlich auch aus diesen Metriken aus dem Gutscheingeschäft, wenn nicht alle Gutscheine eingelöst werden oder die Kunden für deutlich mehr einkaufen. Und ja, wie du sagst, das ist eigentlich ein Thema, was von vielen gut verstanden wird. Aber auch da gibt es technologische Herausforderungen, die man lösen muss und teilweise auch etwas, ja, sag ich mal, veraltete Denkstrukturen, die man auch erstmal aufbrechen muss, oder wo man erklären muss, hier gibt es ein Riesenpotenzial für deine Marke als Händler.
Lustig, also das Thema hatte ich noch gar nicht irgendwie bedacht, aber du hast natürlich recht. Also diese Metrik der nicht eingelösten Gutscheine, ist das so ein bisschen so, dass und lässt man das so ein bisschen links liegen und spricht da nicht so sehr drüber, oder ist das ein offenes Thema? Also sprichst du da mit den Leuten auch offen drüber?
Das ist ein ganz offenes Thema und wir sind dahingehend auch ganz klar positioniert. Wir erinnern die Nutzer, die Auszahlungen über Gutscheine erhalten, wirklich tatsächlich und regelmäßig daran, dass sie diese Gutscheine einsetzen, weil wir wollen, dass Menschen diese Werte, die sie da erhalten, auch wirklich nutzen. Also es ist nicht unser Geschäftsmodell und wir profitieren auch nicht davon, wenn Gutscheine nicht eingelöst werden. Das ist etwas, was wir an den Handel weitergeben. Und der Handel hat da natürlich ein gewisses Interesse. Aber auch wir positionieren uns da ganz klar und sagen, wir möchten, dass Menschen zufrieden sind und nachhaltig verstehen, dass sie hier eine Möglichkeit haben, mehr aus ihrem Geld zu machen. Und das funktioniert am besten, wenn man Kunden auch dabei hilft, ihre Werte zu materialisieren am Ende.
Kannst du trotzdem was dazu sagen, wie viel Nicht-Einlösung ihr habt? Oder ist das wie etwas Geheimes?
Ist so gesehen nicht geheim, sehr branchenspezifisch. Das sind wirklich kleine einstellige Prozentsätze, bis hohe zweistellige Prozentsätze, also 10-20%. Es gibt Branchen, die haben solche hohen, sag ich mal, Breakages. Ich selbst, wir messen das nicht, ja, wir kennen keine Zahlen. Es gibt aber viel Research und ich sag mal so Erlebnisgutscheine, Bungee Jumping. Ja, gibt es ja ein paar Player in Deutschland, die haben 10-20% Nichteinlösung. Und vor allem, wenn sie weiter verschenkt werden. Ja? Also da gibt es Branchen, die leben davon.
Bei mir liegen die bei 100%, diese Dinger, die hier rumliegen.
Ja, deswegen wirklich sehr branchenspezifisch. Okay. Und ich weiß, auch die meisten Unternehmen sind da auch relativ restriktiv und veröffentlichen das nicht so gerne. Aber ja, wir erinnern fleißig einfach unsere Damen.
Aber jetzt mal auf der anderen Seite, hast du ja die andere Zielkunden, also Versicherungen, Banken und alle, die euch haben wollen, um alternative Auszahlungsmöglichkeiten zu haben. Was ist denn bei denen? Also die bekommen doch erst dann Geld, wenn dann auch der Gutschein eingelöst ist. Oder verstehe ich das falsch? Oder also bekommen die immer, also vielleicht erklärst du es nochmal ganz kurz, oder vielleicht habe ich es irgendwie, stehe gerade am Schlauch, aber für die muss es doch auch wichtig sein, dass der Gutschein eingelöst wird oder nicht?
Also in erster Linie mal nicht. Also wenn man das jetzt mal aus der Betrachtung aus einer auszahlenden Firma sieht, die auszahlende Firma, nehmen wir eine Versicherung, hat eine Verbindlichkeit gegenüber
Die wird verstanden. Ja, verstanden. Okay, sorry. Ja, verstanden. Okay. Aber also für die ist es eigentlich dann auch egal, weil das Thema ist ausgezahlt, Verbindlichkeit ist ausgezahlt, der Kunde hat den Gutschein und damit ist das Thema für die Versicherung durch, ne?
Genau.
Alles klar, okay. Aber das sind eure anderen Zielkunden, ne? Also diejenigen, die das haben wollen. Du hast davon schon ein bisschen drüber gesprochen. Was ist euer, habt ihr einen Kernfokus? Also sagt ihr, diese Branche, diese Industrie ist die spannendste für euch?
Ja, also ganz klarer Fokus liegt bei uns wirklich auf den Versicherungen, auf den Banken und auf den Energieversorgern. Und der Grund, es gibt einfach dahingehend sehr viel Potenzial. Wir haben hier einen Markt mit, sag ich mal, zwei, drei, vier Händen voll an sehr großen Playern, mit denen man natürlich auch volumentechnisch spannende Themen lösen kann. Und gleichzeitig sind auch die Herausforderungen Richtung Digitalisierung, Richtung Kundenwert schaffen, ja, als Bank oder als Versicherung, sich heute zu differenzieren, ist furchtbar schwer. Die Angebote sind sehr vergleichbar geworden, sehr homogen. Und wir haben halt da wirklich eine sehr greifbare Lösung, die zu messbar mehr Kundenzufriedenheit führt, weil eben Kunden mehr aus ihrem Geld machen. Und das ist dem deutschen Bürger unterm Strich tatsächlich immer noch einfach sehr, sehr wichtig. Und parallel dazu einen sehr transparenten Prozess. Nehmen wir mal die Versicherungsbranche. Man hat ja furchtbar wenig Kundenkontakt. Eigentlich immer nur, wenn was schiefgelaufen ist beim Kunden. Und für eine Versicherung diesen Moment der Auszahlung zu zelebrieren, eine Customer Journey aufzubauen, ist ein ganz starkes Potenzial, um die Kundenbindung zu stärken. Am Ende jeder Versicherung, also wenn man Versicherung zahlt, hat man eben Angst, dass sich die Versicherung rauszwirbelt, ja, und am Ende nicht zahlen will. Und dahingehend ist unsere Technologie neben, sage ich mal, diesem höheren Auszahlungswert vor allem für die Kundenbindung in diesen Bereichen sehr spannend. Und genauso ist es bei den Banken. Ja. Keine Zinsen im Moment, zum Teil Negativzinsen, Kontoführungsgebühren werden wieder eingeführt. Da sind die Kunden nicht bei Laune. Und dahingehend können wir eben auch wirklich frequentiv für den täglichen Konsum Banken helfen, mit ihren Kunden in eine engere Beziehung zu rücken und die glücklich zu machen und ja, am besten eben und tatsächlich mehr aus ihrem Geld zu machen.
Wie macht ihr denn deine Kundenkommunikation? Sprecht ihr White Label für die Versicherung mit dem Kunden? Also ich bin jetzt der Auszahler und das ist alles im Auszahler-Design. Oder heißt es, hallo lieber Kunde, du kriegst irgendwie 100 Euro von uns und unser Partner OptioPay macht das. Also seid ihr sichtbar für den Kunden oder seid ihr wirklich nur ein Backend-Dienstleister?
Ja, also wir sind operieren White Label, das heißt, wir verarbeiten wirklich im Namen der zum Beispiel Versicherung und haben auch kein Interesse dort als OptioPay in den Vordergrund zu rücken. Wenn das gewünscht ist von einem Partner, dann können wir das auch, aber vom Grundsatz operieren wir hier ganz klar White Label im Namen der einzelnen Marken, um auch diese positive Experience mit der Marke des Auszahlers zu verbinden.
Und was ist, wenn ich jetzt, bleibe bei dem Fahrrad, von der Versicherung irgendwie 500 Euro für das Fahrrad bekomme und gleichzeitig von der Bank 50 Euro für eine Neukundenvermittlung? Ist denn das dann zwei komplett getrennte E-Mail-Kommunikation, zwei komplett getrennte User-Flows oder führt es dann zusammen, wo es dann heißt, dann hallo Jochen, du bekommst von der Versicherung und der Bank hier insgesamt 550 Euro, klick hier für das und das und das?
Nee, komplett getrennt und da gibt es auch keine Querverbindungen, die da hergestellt werden, sondern das sind ganz getrennte, dedizierte Systeme.
Und damit bist du auch ein reiner B2B-Player, Markus, oder hast du auch ein Stück weit Consumer-Fantasien, weil Rebuy zum Beispiel war ja ein Consumer-Brand, wenn du so willst, hat man ja auch im Fernsehen als Werbung gesehen. Hast du als OptioPay auch Consumer-Fantasien?
Nein, also das ist, wir sind wirklich voll als B2B-Player positioniert und haben dahingehend auch keine Fantasien, sondern wir glauben, dass wir wirklich für dieses Modell ja den besten Effekt und auch für uns als Unternehmen Wachstum gewährleisten können, wenn wir wirklich anderen Firmen dabei helfen, diese Aussagen zu machen.
Das ist, verstehe ich, ne? Und finde ich auch echt gut. Und das eint uns drei ja wahrscheinlich auch alle, weil wir alle so in so B2B-Dingern unterwegs sind, die natürlich irgendwie manchmal ein bisschen länger Zeit brauchen und so weiter. Also sowohl TraxPay, Figo als auch jetzt OptoPay. Hast du auch manchmal die Herausforderung, dass deine Zielkunden, die du als Zielkunden für dich definiert hast, noch gar nicht verstanden haben, teilweise, dass sie für dich Zielkunde sind?
Natürlich, also ihr habt es ja auch öfters jetzt schon erwähnt, dass ihr das Modell immer nicht auf den, sag ich mal, auf dem ersten Bierdeckel sofort verstanden habt, ja, in seiner ganzen Fülle. Und auch so haben wir schon so eine Missionierungsarbeit, ja, dass wir, ja, wir nennen das den Opto-Pay-Moment, wenn dann die Leute, wenn es so Klick macht, ja, ach krass, okay, ja, jetzt Wahnsinn, was man damit machen kann. Und das ist sicherlich eine vertriebliche Herausforderung, die wir auch haben, die wir meistern müssen. Wir stellen aber fest, dass wir das natürlich schon, wenn wir mal die Gelegenheit haben, wirklich vorstellig zu werden, auch sehr, sehr gut vermitteln können.
Könnt ihr vielleicht manchmal zu viel?
Wie meinst du das? Ob wir zu viel können?
Ja, manchmal ist es ja so, weißt du, dass man einfach so viele Möglichkeiten hat und dass man einfach dann auch teilweise so begeistert von jeder einzelnen Möglichkeit ist, dass manchmal der Gegenüber gar nicht so ganz weiß, wo er gerade ist.
Definitiv. Also man muss sich vorstellen, wir haben ja ein Bauchladen an Lösungen, sei es Gehalt, was wirklich jede Firma betrifft, oder steuerfreie Sachleistungen, Kulanzzahlungen, die meisten, sag ich mal, B2C-Unternehmen haben eine Form von Kulanzzahlungen. Und dahingehend versuchen wir natürlich auch mit einem dieser Themen, mit dem relevantesten, die Kunden zu begeistern und dann über den Lebenszyklus heraus auch weitere Themen für die Kunden zu lösen. Teilweise gibt es auch ganz andere APs, wo man dann auch in größeren Unternehmen wirklich an zwei, drei Stellen parallel mit der Lösung arbeitet. Das gibt es tatsächlich auch.
Markus, womit verdient ihr Geld? Oder verdient ihr überhaupt schon Geld?
Wir verdienen Geld und wir haben da eigentlich drei wesentliche Ertragskanäle. Wir leben natürlich davon, dass wir dem Handel Liquidität und Kunden liefern und das lassen wir uns bezahlen in einem Provisionsmodell, was im Grunde in Prozenten pro vermittelten Umsatz funktioniert. Der zweite und dritte Revenue Stream ist dann auf der Seite der auszahlenden Firmen. Also sei es zum Beispiel eine Versicherung und wir erheben dort eine Beratungs- und Konzeptionierungs- und auch Implementierungsgebühr, die einmalig ist und dann für den laufenden Betrieb, die Weiterentwicklung und Wartung eine monatliche Gebühr. Und das ist ein Thema, was wir auch branchenunterschiedlich betrachten müssen. Und natürlich hängt das auch von den Volumen ab, die ein Partner irgendwie auszahlt.
Das heißt also, du verdienst an zwei Seiten Geld, aber das eine Mal verdienst du transaktional und das zweite Mal halt für die Bereitstellung der Plattform eine monatliche Fee. Ja?
Okay, was aber sehr zentral ist, wir haben immer irgendwie für die auszahlende Seite einen positiven Business Case dahinter, weil wir, wie wir auch ganz am Anfang ja besprochen haben, Kosten einsparen. Und das sind Themen, die uns auch selbst am Herzen liegen, dass unsere Firmen dort am Ende immer einen positiven Business Case draus machen. Das ist gerade auch das Schöne an dem Modell, dass wir da wirklich einfach Probleme lösen, Kosten verringern und neue Ertragsmodelle aufmachen, sodass sich das immer sehr gut rechnet.
Und das Gute ist ja, once you're in, jetzt in dem B2B-Bereich. Das heißt, es schützt euch vermutlich dann auch vor Copycats.
Das ist sicherlich ein Aspekt, ja, dass wir natürlich auch einen Integrationsprozess haben, der irgendwo auch eine Eintrittsbarriere für Wettbewerber darstellt. Aber ich glaube, langfristig ist unser Ziel, die Kunden vor allem durch unser Tun glücklich zu machen und durch die Beziehung und den Mehrwert, den wir induzieren. Und da muss man sich beweisen. Ja? Bis jetzt machen wir das, glaube ich, so, dass unsere Kunden happy sind und sehen, was wir für sie tun.
Mhm. Du bringst damit echt Welten zusammen, ne? Also das ist etwas, was mir dabei so aufgefallen ist. Also du bringst damit eigentlich eine Welt zusammen, die bisher so aus dem Thema, wenn ich auf Banken gucke, Banking bestand, bei den Versicherungen aus dem Thema Auszahlung und Schecks bestand. Und du verbindest das eigentlich mit dem Thema direkt Commerce, ne?
Mhm, absolut. Also wir werden auch manchmal gefragt, was seid ihr denn, wenn ihr euch so einordnen müsst? Seid ihr Fintech, Insurtech, seid ihr Adtech, seid ihr ein Business Process Outsourcer? Und man kann uns schon aus guten Gründen auch immer jeweils diese Labels geben, ja. Das ist schon dahingehend dann, glaube ich, richtig, dass du sagst, dass wir da schon interdisziplinär verschiedene Welten zusammengebracht haben. Eigentlich am Ende für eine einfache Sache irgendwie aus 100 Euro 110 zu machen. Aber ja, man musste schon verschiedene Welten da zusammenbringen.
Mhm. Jochen, hast du das schon mal irgendwo so erlebt, dass ein Player einfach wirklich so zwei Welten zusammenbringt, so zwei unterschiedliche Welten neu zusammengeführt hat? Wenn du dich so erinnerst, ich meine, du bist ja schon lange in diesem Payment-Markt unterwegs und da erinnerst du dich wieder dran oder ist möglicherweise sowas wie ein Payback, der Pay plötzlich macht, irgendwie auch so jemand, der so zwei Welten zusammenbringt?
Ja, ich meine, da gibt es schon andere Beispiele, die das so, also diese verschiedenen Welten zusammenbringen. Payback hast du schon genannt. Wenn du dir mal diese Tax-Player anschaust, diese Global Blue und wie heißt der andere Tax Refund, keine Ahnung, also ja, okay. Oder European Tax Refund, also diese für Touristen oder für ausländische Touristen die Mehrwertsteuer zurückzahlen. Das ist ja im Grunde auch ein Modell, was ein B2B2C-Modell ist und diese zwei Seiten zusammenbringt. Oder auch diese klassischen Geschenkkarten-Prozessoren. Also wenn man diese Amazon, iTunes und Co. Geschenkkarten im Handel sieht, das ist ja nicht Amazon, was diese Geschenkkarte dahin hängt, sondern es ist ja auch ein Dienstleister, der für Amazon diese Geschenkkarte dahin hängt, der die technische Infrastruktur im Kassensystem vorhält, dass sie dann aktiviert wird und dann erst quasi den Gutschein im Amazon-System aktiviert. Ja. Also da gibt es ähnliche Modelle, die diese Welten zusammenbringen oder über so eine Brücke zwischen den Welten bauen. Aber in dem klassischen Modell Cash-Out ist das das Erste. Wobei, ich meine, wir haben ja letzte Woche mit Barzahlen gesprochen. Die sind ja auch da in dem Cash-Out drin sind da zumindest recht nah an dem Modell.
Echt? Findest du? Aber egal, vielleicht muss man nochmal so noch mal tiefer erklären. Also ich finde halt hier das total Interessante, dass du wirklich eine Welt hast, die eigentlich erstmal, also ich denke gerade immer so auch vielleicht ein bisschen zu sehr aus meiner eigenen Brille an das Banking, ne? Und vielleicht kriegen wir da nochmal einen kurzen Schwenk, Markus, zum Thema PSD2 gleich. Ich gucke bisher auf das Thema Banking, was bisher eigentlich immer so Dump Data war, ja. Also das, was im Online-Banking der Banken drin war, ja, super, super wertvoll, super, super spannend. Jetzt wird es kategorisiert und dergleichen mehr, aber ansonsten siehst du darin ja nichts. Da passiert ja nichts, da ist keine Aktion drin. Und das ist ja plötzlich mit dir möglich, ne? Also das heißt, du bringst wirklich in ein eigentlich etwas Stumpfes plötzlich Aktion rein, Interaktion rein. Das finde ich ist schon nochmal ein Unterschied zu einem Barzahlen oder zu irgendwas anderem oder zu diesen komischen Cash-Blue-Dingern, die für mich irgendwie eher sowas sind, wo hoffentlich denke ich mal daran, wenn ich am Flughafen bin, dass ich da irgendwo Text zurückbekomme. Also den Unterschied finde ich schon etwas größer.
Ja,
also diese Interaktion in wirklich Stumpfes reinzubringen, das finde ich halt irgendwie so unglaublich spannend daran. Markus, vielleicht kriegen wir das, wenn du das auch kommentieren magst, mit dem Thema PSD2 nochmal zusammen, also das Thema Payment Service Directive. Hat das für euch eine Bedeutung oder sagst du, wurscht, wir interagieren sowieso immer direkt mit unseren Kunden auf der Auszahlungsseite, deshalb ist mir das eigentlich wurscht oder hat das für dich eine Bedeutung?
Nee, also hat eine super wichtige Bedeutung. Einmal, weil es eben für unsere Kunden natürlich eine sehr starke Bedeutung hat. Ich glaube, es ist in erster Linie löst PSD2 mit seinen Möglichkeiten auch natürlich einen Innovationsdruck aus. Ja, also es gibt einfach jetzt Zugang zu Daten, auf deren Basis mehrwertstiftende Dienste entstehen werden, zweifelsohne. Und da ist natürlich für uns auch ein Riesenpotenzial mit unseren Kunden zusammen, um diese Kundendaten wirklich transaktionsorientiert zu vermerken. Ja? Also ich höre oft in Banken Big Data, wir müssen die Daten auswerten. Auch diese, sage ich mal, Personal Finance Themen sind spannend in der Nutzung bei den Kunden, glaube ich, noch nicht so richtig angekommen, weil was bringt es mir jetzt am Ende? Und ich glaube, die Welt der Daten und auch Konsumverhalten auf Basis zum Beispiel von Banktransaktionsdaten besser zu verstehen, um es dann in höherwertige Auszahlungsoptionen oder Konsum oder bessere Investitionsmöglichkeiten umzusetzen, da liegt die Musik, da liegt der echte Wert für den Kunden. Und ich glaube, dass solche ja, Regulierungen insbesondere dann greifen, wenn sie eben fördern, dass für Kunden Mehrwert entsteht, ein Nutzen. Und dahingehend ist, glaube ich, vor allem der Teil, dass man eben auf die Transaktionsdaten zugreifen kann unter Einwilligung von Kunden, fantastisch, um Services zu bauen, die sagen, hey, ich habe gesehen, du hast letzte Woche bei einem Schuhhändler eingekauft, dann könnte dich sicherlich auch eine höherwertige Auszahlungsoption von einer Zalando interessieren.
Aber es ist für dich vor allen Dingen halt was Katalysatorisches, wenn ich das mal so sagen kann, ja, weil du halt siehst, da entsteht plötzlich ein Druck auf Seiten der Banken, was tun zu müssen, ja. Und das ist einfach für euch toll, weil ihr einfach eine Lösung sofort parat habt für diesen neuen Druck, ne?
Absolut.
Okay, verstanden. Und da du ja keinen Endkunden im Blick hast, interessiert dich das sozusagen nicht direkt, sondern halt eher indirekt.
Ne? Genau, eher indirekt hilft uns natürlich, diese Lösung dann auch an die Banken zu bringen, weil die Banken dahingehend ja Vorrichtungen erkennen müssen, die ja auch ihr sehr gut ermöglicht mit der FIGO, André, dass ja, solche Dienste entstehen können im Sinne der Banken.
Mhm. Ja. Super.
Und wir helfen da am Ende, ich meine, die Banken müssen ja sich davor fürchten, dass der Kundenkontakt weggeht. Ja,
ja, total.
Und deswegen entsteht natürlich auch ein Handlungsdruck, diese Dienste aus der eigenen Marke herauszumachen, aus dem eigenen Umfeld herauszumachen.
Ja, da bin ich ja auch ein totaler Verfechter von, ne? Dass ich den Banken auch immer versuche klarzumachen, dass einfach das Ding gerade nur ein Katalysator für ein wandelndes Geschäftsmodell ist und sie einfach die besten Chancen haben, das selber in die Hand zu nehmen und selber das Thema halt voranzutreiben. Aber das ist ja manchmal, wir haben ja gerade schon am Anfang darüber gesprochen, dass man auch ein Stück weit immer Aufklärungsarbeit in unserem Umfeld zu betreiben hat. Das merke ich dabei halt auch immer wieder, ne? Also ja. ohne jammern zu wollen, ne? Ja. Also
aber das Schlimme, André, ist halt, es steht ja in der Zeitung. Ne? Man muss sich ja nur mal auf die Fintech-Meetups gehen. Es ist schon erschreckend. Ich frage mich manchmal, was gewisse Entscheider in diesen Unternehmen in 10 Jahren sagen werden, wenn sie gefragt werden, warum habt ihr das nicht gelöst?
Ja, ja, total.
Also es ist nur nicht mal so, dass man aufklären muss, man muss nur die Zeitung lesen.
Ja.
Das wird schon reichen manchmal.
Wer muss verstehen, was in der Zeitung steht? Das ist kompliziert.
Ja. Achso, das ist es sozusagen, ja? Also, also Lesen reicht.
Okay, ja. Das machen Redakteure zum Teil gar nicht so schlecht, finde ich. Ja? Und ihr tragt ja auch immer zu bei über euren Podcast, ja?
Ja, wir versuchen, wir haben uns mal irgendwann den Begriff des Erklärbärs gegeben. Ne? Also du kannst dich ja irgendwann entscheiden, wenn du so einen Podcast und so einen Blog machst, ob du halt eher so News machst, ne? Und einfach alles sozusagen nur weitergibst, was so da ist, oder ob du halt versuchst zu erklären, ja, und da sind gerade ja Jochen und ich damals auch mit gestartet, dass wir versucht haben, Dinge zu verstehen, und wenn wir sie verstanden haben oder halt teilweise im Gespräch versucht haben zu verstehen, ergibt sich ja daraus automatisch so eine Art Aufklärungsrolle, ohne aufklärerisch sein zu wollen, nicht falsch verstehen, ne? Sondern aber eine Erklärerrolle, und das ist, glaube ich, etwas in der Tat, also was uns, glaube ich, auch ein Stück weit liegt, und danke, ich habe es einfach mal als Kompliment mitgenommen, dass du das auch so siehst.
Absolut, absolut.
Über Referenzen haben wir gerade schon ein Stück gesprochen. Also ich gehe mal gerade so unsere Liste durch. Markus, das merkst du. Wir haben ja so einen kleinen Fragenkatalog, den wir immer so im Kopf haben. Haben wir gerade schon drüber gesprochen. Also ein paar Banken dabei, ein paar Versicherungen dabei. Was sind denn die größten Erfolge bisher gewesen? Also und was lief möglicherweise gar nicht? Also du bist ja ein souveräner und erfahrener Gründer. Also hast du auch keine Angst davor, über das zu sprechen, was nicht lief?
Ja, also vom Grundsatz, es hat natürlich alles auch länger gedauert, als wir uns das mal gewünscht haben, als wir bei einem Bier gedacht haben, hier ist ein Riesenpotenzial. Und wir haben jetzt 2017, wir haben Ende 2014 oder Anfang 2015 operativ angefangen. Es hat schon wirklich auch Zeit gebraucht, um Nüsse zu knacken, die man knacken muss für dieses Geschäft, in Richtung Datenschutz, was ein ganz zentrales Thema ist, was uns auch am Herzen liegt und was auch für unsere Kunden sehr wichtig ist. Dort die richtige Infrastruktur aufzubauen, kostet viel Geld, kostet viel Arbeit, kostet Nerven. Und das sind Dinge, die man bewältigen muss. Das Thema Regulatorik, dort die richtigen Wege und Instrumente zu finden, sich auch als, sage ich mal, jemand, der in diesen Markt eintritt und auch etwas völlig anderes und Neues macht, wo es nicht eine Blaupause gibt oder eine Kanzlei gibt, die einem sagt, genau so musst du es machen. Das sind sicherlich Themen, die wir wirklich bewältigen mussten und wo wir auch mal in eine falsche Richtung gelaufen sind, ja, und Dinge wieder anders machen mussten. Da wurden sicherlich along the way Themen angegangen, die man heute anders machen würde. Das gehört dazu. Das ist halt das, was man als Pionier machen muss. Und klar, Erfolge, wir sind natürlich stolz, dass wir mit wirklich Branchengrößen aus Versicherungen, Luftfahrt und Banken operativ live sind und da auf unfassbar viel Begeisterung auch stoßen. Man liest es jetzt auch zum Teil ja schon öffentlich mit der DZ-Bank, mit extra Geld, kommt ein super spannendes Projekt, wo wir wirklich was ganz Großartiges bauen und wo auch ein deutscher Riese vorangeht und zeigen wird, was alles möglich ist. Und
magst du mal zwei Worte zum Thema Extrageld DZ-Bank sagen oder ist es zu früh? Oder sagst du uns das dann auf der Banking Exchange gemeinsam mit dem Markus?
So machen wir es.
Alles klar. Genau. Du hast jetzt gerade sehr viel über deutsche Themen gesprochen, Markus. Also mit dem anderen Markus, ne? Also mit dem Markus mit K meinte ich gerade, ne?
Ja.
Du hast viel über deutsche Dinge gesprochen. Ist das ein nationales Game oder ist es leicht zu skalieren?
Das ist ein internationales Game. Leicht zu skalieren würde ich nicht unbedingt sagen. Du hast natürlich in anderen Geografien auch andere Herausforderungen vom Nutzerverhalten, von der Landschaft der Auszahlungsoptionen, von der Regulatorik. Da muss man natürlich auch investieren. Aber ich glaube, dass das Thema, was wir verfolgen, nämlich Auszahlungen, das Potenzial von Auszahlungen freizusetzen, im Hinblick auf User Journey, im Hinblick auf Mehrwert, im Hinblick auf Prozesskosten senken, wirklich ein internationales Thema ist. Und da glaube ich auch in jeder Volkswirtschaft irgendwie Einzug finden wird.
Aber okay. ihr könnt doch bestimmt mit euren Bestandskunden jetzt schon mal ins Ausland wachsen, weil wenn ich jetzt Eurowings bin, habe ich ja nicht nur deutsche Kunden, sondern auch österreichische Kunden und holländische Kunden und was auch immer für Kunden in Europa, die gleichen Rechte haben und die eigentlich durch den gleichen Prozess gehen müssen.
Absolut. Da sitzen uns auch Kunden teilweise im Nacken und wir freuen uns da auch bald zu liefern. Und das ist sicherlich sehr nützlich, dass man aus diesem Enterprise-Hintergrund heraus mit eigenen Kundenbasis diese Internationalisierung machen kann. Und da freuen wir uns auch schon drauf. Und ich denke, dass wir da auch nächstes Jahr die nächsten Schritte machen werden. Und im Moment konzentrieren wir uns noch hier in Deutschland auf den Markt, aber das ist ein Thema für nächstes Jahr.
Das heißt, also ich habe jetzt auch nicht, jetzt verzeih mir, dass ich mal so trivial denke, aber wenn ich mir sage, ich habe jetzt einen Zalando-Gutschein, einen Amazon-Gutschein und ich habe einen SEPA-Payout für diejenigen, die keinen Gutschein haben wollen, dann ist doch das Mailing eigentlich nur eine Frage der Übersetzung und nicht mehr von der Lokalisierung fürs Ausland. Oder hängt da mehr dahinter?
Es hängt zum Teil noch ein bisschen mehr dahinter, sag ich mal, regulatorisch-juristisch. Gibt es immer noch mal ein paar Themen. Aber vom Grundsatz bist du da eigentlich auf der richtigen Fährte. Ich glaube, es ist eine Frage von Fokus im Moment.
Okay. Wo bist du in fünf? Wo seid ihr in fünf Jahren?
Ich würde mich extrem darüber freuen und ich glaube auch ganz fest daran, dass wir an den Punkt kommen, wo sich Leute ärgern, wenn sie ihr Geld nicht über uns bekommen, sondern einen Scheck geschickt bekommen. Ja. Und wenn wir da ankommen, dann haben wir, glaube ich, alles richtig gemacht. Und davon träumen wir hier alle, wenn wir aufstehen und dafür schwitzen wir.
Ich überlege gerade, ob ich schon mal einen Optopay-Gutschein bekommen habe. Leider noch nicht, aber ich bin halt auch jemand, der bisher keine Versicherung oder sowas irgendwie oder keine Versicherung häufig in Anspruch nimmt. Unser Au-pair, der, glaube ich, in jedem Jahr mindestens ein Fahrrad geklaut wurde, ist mittlerweile seit anderthalb Jahren nicht mehr bei uns. Da hätte mir das möglicherweise mal passieren können. Aber ich muss mal, also spätestens dann, wenn das Thema mit der DZ-Bank kommt, werde ich mit Sicherheit dann auch mein Nutzer davon werden.
André, fürs nächste Au-pair, es gibt auch gute Schlösser, gute Fahrradschlösser, die Sicherheitsstufe 15 haben.
Also, du bist ja begeisterter Fahrradfahrer, ja? Jochen, da überlegen wir uns mal was.
Ne? Jochen, also das Thema Au-pair-Mädchen und Fahrräder abschließen und dergleichen, darüber kann ich dir noch viel, viel mehr erzählen. Also, okay. Das ist ein anderes Thema. Markus, das war super. Jochen, ich glaube, wir sparen uns auch heute unsere News, weil wir schon fast bei einer Stunde sind. Und Markus, ich glaube, wir könnten noch viel, viel länger sprechen. Aber das war es erstmal aus meiner Perspektive für heute. Wenn du nicht noch etwas hast, Markus, was du noch gerne loswerden möchtest, außer dass es hier gerade sehr laut wird bei mir im Hintergrund. Warte mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz hier für Ruhe sorgen.
Ja, dann übernehme ich doch am besten mal. Markus, hast du noch irgendwie Punkte, die wir vergessen hatten, dich zu fragen oder die loswerden möchtest?
Nee, ich denke, ihr habt das fantastisch gemacht. Auch an der Stelle vielen Dank. Ich finde das klasse, was ihr macht. Ihr tragt damit wirklich zu diesem Ökosystem bei und ich kann euch da einfach nur immer Daumen hoch geben und freue mich sehr, dass ihr mir hier heute mal Gelegenheit gehabt habt, ein paar Sachen mitzudiskutieren.
Sehr gerne. Ja, ich bin wieder da.
Ja, ich wollte sagen, wir können ja vielleicht die ganzen Gespräche jetzt auch für die Zuhörer nochmal ein bisschen vorantreiben, insbesondere in dem Kontext Kooperation mit Banken, weil ihr da ja auch sehr stark aktiv seid, auch mit der Commerzbank oder mein Inkubator als Shareholder bei euch. Bei der BEX-Konferenz in Frankfurt für die Banker, die jetzt zuhören, weil ich glaube, ihr seid da auch eines der Beispiele, die da ganz vorne stehen für erfolgreiche und gute Kooperationen zwischen Fintechs und Banken.
Super, gerne, ja.
Ja, Markus, wir haben ja Montagabend kurz beim Fintech-Sommerfest drüber gesprochen, dass es toll wäre, wenn du gemeinsam mit den Kollegen von der DZ-Bank dann den Showcase mal zeigen könntest und wir das einfach mal diskutieren könnten. Und im Rahmen der Banking Exchange, 19.10. ne, in Frankfurt, und wäre super, wenn du dabei bist und dann einfach mit uns gemeinsam die Sachen dann nochmal in größerer Runde diskutieren würdest.
Ich freue mich jetzt schon drauf.
Super. Ansonsten noch zwei, drei kleine Hinweise, Jochen, in eigener Sache. Ne? Also erstmal nochmal Dank an die Sponsoren, T-Minus und B&S Payone. Ich muss mich immer noch an den Namen gewöhnen.
Ja, die heißen immer noch erstmal nur Payone. Die Fusion wird es dann immer später geben. Also vielen Dank an Payone. Also,
sorry, Frederik, an Payone. Falsches Lob oder falsche Quelle an B&S.
Zu schnell, nein, du bist zu weit, alles gut, André.
Alles gut. Ansonsten noch, ganz kurz, Markus, das musst du noch mit aushalten. Drei Hinweise. Bewertet uns bitte auf Soundcloud, es wird es hoffentlich immer weitergeben, weil es ist ein super, super Dienst.
Wir haben ein echtes Problem, wenn es Soundcloud nicht mehr gibt.
Nein, also ich finde das ja auch super, ganz im Ernst. Also ich hoffe wirklich ganz, ganz stark, dass die Jungs dauerhaft da sind, weiterhin da sind.
Da müsste man fast spenden können, so wie bei Wikipedia, oder?
Naja, Markus, wir spenden nicht, sondern wir zahlen, ja. Also wir sind ganz, wir sind ja ein Premium-Kunde bei Soundcloud dafür, dass wir halt den Podcast dort hosten. Auf jeden Fall. Oder halt in der Podcast-App eurer Wahl zur Bewertung. Weiterhin noch das Thema, dass wir weiter offen sind für neue Sponsoren im Podcast. Da bitte Jochen ansprechen. Und wer sich noch für die Banking Exchange bewerben möchte, ist ja eine Invite-Only-Veranstaltung. Trotzdem haben wir natürlich vielleicht den einen oder anderen vergessen in unserer Einladung bisher. Da kann sich natürlich weiterhin gerne bewerben. Wir haben eine echt nette Location ausgesucht für den 19.10. Und ich denke mal, so 120 Leute werden da sein. Und Markus, wer dich dort treffen möchte, müsste sich auch bewerben, ne?
Freue ich mich auch sehr. Also bewerbt euch fleißig.
Genau. Und der ganz wichtig, so, unter Hallo Conversion.
Aber auch so, gerade
Bank bei uns melden. Achso, ja, genau. Bei Markus auch bei Optio Pay so melden. Ihr müsst nicht warten bis zum 19.10., wenn ihr Kunden werden wollt.
So sieht's aus. Nochmal kurz Conversion unter banking-exchange.de anmelden.
Ja, genau. So, nächste Woche geht's weiter, Jochen, weil es gibt irgendwie keine Sommerpause, glaube ich, dieses Jahr, ne? Sondern es geht weiter irgendwie, ich weiß gar nicht mit wem, und wir werden wahrscheinlich ohne Sommerpause durch den Sommer kommen, und anders als so ein paar andere Podcasts wird's dann jede Woche einen weiteren geben. Euch beiden, super schönes Wochenende. Markus, dir vielen Dank. Jochen, dir vielen Dank. Du bist vor allen Dingen auch eingesprungen für den Raphael, der eigentlich dabei sein wollte. Dankeschön, fand ich super, und ich hoffe, die Hörer nehmen was Gutes aus der Runde mit. Vielen Dank euch beiden.
Macht's gut, schönes Wochenende.
Tschüss. Euch auch, ihr Lieben. Bis dann. Danke. Tschüss.
Ciao.